Jeder hört ja was anderes in so einer Lobpreiszeit. Jeden berührt Gott mit anderen Gedanken. Mich hat es gerade noch mal sehr angesprochen, dass wir diese Geschichte gehört haben aus Lukas 15 von dem verlorenen Sohn. Und es hat mich auch deswegen ganz besonders berührt, weil vor 3 Wochen hier an dieser Stelle Bernd Schewen gestanden hat. Und er hat über diese Geschichte gesprochen, über diese Geschichte von verlorenen Sohn oder von den beiden verlorenen Söhnen. Und viele von euch haben erfahren in dieser Woche, wie auch ich, dass Bernd Schewen plötzlich verstorben ist. Mich hat das ganz stark getroffen, muss ich sagen, obwohl ich gar nicht zu denen gehöre, die Bernd Schewen persönlich, ich glaube gar nicht, dass er mich kannte. Ich kannte ihn natürlich, habe ihm vielleicht auch irgendwann mal die Hand geschüttelt, aber seine Predigten, sein Dienst hat mich doch über diese Jahre hinweg, immer wenn ich ihn gehört habe, doch stark begleitet. Und ich habe eigentlich niemanden gekannt, der auf so eine einfache, auch humorvolle, gelassene Weise das rüberbringen konnte, was Jesus mit unserem Leben tun will und wie er es verändern will. Und das war für mich auch an diesem Sonntag vor 3 Wochen ganz besonders stark. Ich weiß, dass ich nachher noch zu Deborah gesagt habe, es ist einfach umwerfend, wie jemand auf so einfache, so nette Weise diese großartige Botschaft verkündigen kann, dass Jesus uns abholen will, dass Gott uns abholt aus unserer Scham, aus unserer Verzweiflung heraus und uns reinnehmen will in das Fest, das er für unser Leben vorgesehen hat. Und für mich ist diese Predigt deswegen wie so ein kleines Vermächtnis, auch für mich persönlich jetzt. Wir sind natürlich in Gedanken bei seiner Familie, bei seiner Frau, bei denen, die jetzt durch diesen plötzlichen Tod natürlich in einer ganz schrecklichen, traurigen Lage sind. Wir werden für sie beten, an sie denken. Und für mich bleibt diese Predigt wie so ein Vermächtnis stehen eines Menschen, der mit seinem ganzen Leben gezeigt hat, dass diese Botschaft Kraft hat. Ich bin mir sicher, Bernd Schewen war ein so begabter Mensch. Er hätte viel aus seinem Leben machen können. Er hat sich entschieden, sein Leben ganz für Gott einzusetzen. Er ist über die ganze Welt gezogen. Er hat wichtige Aufgaben auch in dem Gemeindeverband übernommen. Und als ich zuletzt hier stand, da haben wir ja auch darüber geredet, dass es in manchen Kulturen heute noch so ist, wie es bei uns früher auch mal war, dass man viel stärker Menschen daran gemessen hat, wie sie aus dem Leben gehen, nicht was sie im Leben alles getan haben oder wie sie ins Leben starten, sondern zu gucken, wie geht dieses Leben zu Ende. Und Bernd Schewen ist einer von denen, die mit ihrem ganzen Leben bis zum Schluss diese Botschaft gelebt haben. Er darf jetzt da sein, wo es, wie Paulus einmal so ganz schlicht sagt, viel besser ist. Und das ist die Perspektive, die Jesus uns mit seiner Botschaft und mit seinem Werk am Kreuz eröffnet hat. Letzte Woche hat Waldemar Saratschuk hier gepredigt, auch ein Mann, der sein ganzes Leben in den Dienst dieser Botschaft gestellt hat, der unterwegs ist für die weltweite Christenheit, sich besonders einsetzt für die verfolgten Christen auf dieser Welt. Und er hat uns dieses starke Bild mitgegeben: Steig in dieses Boot mit Jesus. Jesus drängt seine Jünger, kommt, steigt ein, ich möchte mit euch unterwegs sein. Bleib nicht einfach auf der Party des Herodes, bleib auch nicht nur dabei stehen, dass Jesus dir sein Erbarmen zuwendet, sondern lass dich reinnehmen in das, was Gott mit deinem Leben vorhat, steig in dieses Boot. Ich bin diese Woche nicht so richtig weggekommen über diese Predigt. Ich wollte eigentlich was anderes machen hier heute, aber es hat mich irgendwie noch begleitet und deswegen habe ich für uns heute auch noch mal eine Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern in diesem Boot ist. Es gibt viele Geschichten davon und eine ist mir besonders wichtig geworden und die möchte ich jetzt mit euch durchgehen unter dieser Überschrift: Wovon lebe ich? Und diese Geschichte steht im Markus-Evangelium in Kapitel 8. Waldemar Saratschuk hat letzte Woche aus dem Matthäus-Evangelium gelesen und in beiden Evangelien kommt das, was wir jetzt lesen. Diese Bootsfahrt ist ein bisschen später, es ist vielleicht sogar 1 oder 2 Bootsfahrten später. Die waren ja ständig auf diesem See Genezareth unterwegs und es ist auch eine Speisung später. Es gab ja die Speisung der 5000, von denen Waldemar Saratschuk erzählt hat letzte Woche. Jetzt ist auch die Speisung der 4000 vorbei und sie sind wieder im Boot. Und davon lesen wir jetzt. Auf der nächsten Folie. Ich versuche es einfach nochmal. Machen wir es mal so. Ich glaube, du musst das für mich machen. Du versuchst es auch. Ich lese es euch einfach mal vor. Da sind wir. Jesus stieg wieder in das Boot und fuhr, in Klammern, mit seinen Jüngern ans andere Seeufer. Seine Jünger hatten vergessen, genügend Brot mitzunehmen, sodass sie nur ein einziges bei sich im Boot hatten. Jesus warnte sie: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem von Herodes. Die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Das sagt er bestimmt, weil wir das Brot vergessen haben. Jesus merkte, worüber sie sprachen und fragte: Weshalb macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr nicht genug Brot habt? Begreift ihr denn immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so hart und unempfänglich? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Und ihr habt Ohren, warum hört ihr nicht? Habt ihr schon vergessen, wie ich die 5 Brote an 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da gefüllt? Sie antworteten: 12. Und denkt an die 7 Brote, die ich an 4000 Menschen verteilt habe. Wie viel blieb damals übrig? Sie antworteten: 7 Körbe voll. Und da versteht ihr immer noch nicht? Fragte sie Jesus. Ende dieser Geschichte. Markus ist so ein etwas tougher Erzähler. Er hat nicht immer das Bedürfnis, am Ende noch so einen salomonischen Schlusssatz anzufügen und uns alles zu erklären. Markus lässt besonders gerne auch das Erschrecken, das Erstaunen einfach mal so im Raum stehen. So endet quasi auch das Markus-Evangelium. Die Frauen rennen von der leeren Gruft weg und sie sind außer sich und sie sind erstaunt, was da passiert ist. Dann gibt es nur noch so einen kursorischen Schlussteil des Markus-Evangeliums, aber die eigentliche Erzählung endet im Grunde genommen da. Jesus stellt einfach diese Frage: Warum versteht ihr das immer noch nicht? Vielleicht geht es euch so wie mir, ich habe es auch nicht alles sofort verstanden. Und deswegen ist es gut, dass wir Zeit haben, das jetzt mal in Ruhe durchzugehen. Und ich will durchaus noch mal da anfangen, wo wir eben letzte Woche auch waren. Vielleicht guckst du noch mal auf die nächste Folie. Das Gerät hier ist heute nicht so mein Freund. Im Boot mit Jesus. Waldemar Saratschuk hat uns das letzte Woche gesagt und ich will das hier nur noch mal wiederholen, vielleicht auch für diejenigen, die nicht da waren. Ihr wisst ja, die Predigten stehen immer alle im Internet auch, die kann man sich anhören. Und ich habe euch jetzt schon 2 Predigten genannt, die ich euch sehr warm ans Herz lege, sie nochmal oder vielleicht auch zum ersten Mal zu hören. Waldemar Saratschuk hat uns mitgenommen im Matthäus-Evangelium, in Matthäus 14, erstmal auf diese Party des Herodes, dann an diesen öden Ort, wo Jesus mit seinem Erbarmen kommt und die Leute, die nichts haben, satt macht, und dann in das Boot mit Jesus. Und er hat uns diese Frage gestellt: Wo bist du mit deinem Leben? Bist du auf der Party des Herodes, wo sicher viele sein wollten? Es war toll, da eingeladen zu sein, aber was da ablief, war nicht gut. Partys sind schön. Jesus selbst war ein großer Freund von Festen und Feiern. Das war auch Teil seines Rufes, seiner Wahrnehmung. Manche fanden das sogar schlimm, dass er gerne gefeiert hat. Aber diese Party war keine gute Party. Und Johannes ist da gestorben als Kollateralschaden einer Partywette. Bist du auf dieser Party des Herodes in einer Umgebung mit deinem Leben, wo es einfach nicht gut ist? Oder bist du vielleicht schon da, wo dir klar ist, dass das öde ist, was in deinem Leben sich abspielt, und dass du darauf angewiesen bist, dass Jesus mit seinem Erbarmen kommt, da wo Jesus die Leute mit diesem Brot satt macht, wo er uns abarmt, wie Waldemar Saratschuk das letzte Woche gesagt hat, und uns begegnet mit seiner Liebe. Aber diese Leute sind abends einfach wieder nach Hause gegangen. Irgendwann war das vorbei und sie sind mit ihrem gestillten Hunger nach Hause gegangen. Und wahrscheinlich hatten sie irgendwann wieder Hunger. Und dann gibt es die Jünger, zu denen Jesus sagt, steigt in dieses Brot. Es wird stürmen, es wird hart werden, ihr werdet mich nicht immer spüren, aber ich werde immer im richtigen Moment da sein und ich möchte mit euch unterwegs sein an das andere Ufer. Dieses Boot, auf dem Jesus unterwegs war, war immer unterwegs zu dem anderen Ufer, zu denen, die auch die gute Nachricht brauchen, zu denen, die auch dazugehören sollen, zu den Menschen, die wir manchmal nicht im Blick haben. Im Boot mit Jesus. Und jetzt sind die Jünger wieder in diesem Boot mit Jesus. Und jetzt ist das scheinbar ja eine relativ unspektakuläre Geschichte. Wir gucken auf die nächste Folie. Denn hier passiert eigentlich gar nichts auf dieser Bootsfahrt. Es gibt keinen Sturm und auch keinen riesigen Fischzug, sondern sie sind einfach auf dem Boot unterwegs und unterhalten sich. Jesus möchte mit mir in meinem Leben unterwegs sein. Jeder weiß, dass das so ist. Unterwegs kommen häufig die besten Gespräche zustande. Auf Booten sind ja die meisten von uns seltener unterwegs. Aber jeder kennt das von längeren Autofahrten, von Wanderungen, wo man plötzlich Gespräche führen kann, auf die man sonst nicht kommt. Jesus möchte mit mir in meinem Leben unterwegs sein und im Gespräch sein. Und jetzt ist das Problem, dass sie auf dem Boot merken, sie haben nicht genug zu essen mitgenommen. Sie haben nur ein Brot dabei. Für 13 Leute in der Tat wenig. Das war ja auch eine logistische Herausforderung, diese Reise, das Unterwegssein mit 13 Männern. Nicht immer war da eine Martha oder eine Maria mit einem gastfreundlichen Haus. Das musste alles irgendwie organisiert werden. Irgendjemand war wahrscheinlich immer zuständig. Und jetzt saßen sie auf diesem Brot und haben gemerkt, okay, auf diesem Boot und haben gemerkt, ein Brot für 13 Leute, das wird vielleicht etwas knapp. Und wenn Markus uns das hier erzählt, dann tut er das natürlich deswegen, weil sich jetzt hier etwas ereignet, ein Gespräch stattfindet, das über diesen tatsächlichen Anlass ganz weit hinausgeht. Die Jünger hatten ja schon erlebt, dass Jesus Leute satt gemacht hatte, einmal 5.000, einmal 4.000. Jetzt sitzen sie im Boot und jetzt kommt dieses merkwürdige Wort, sie haben nur dieses eine Brot. Und das ist die ganz große Frage, die Jesus hier den Jüngern stellt. Reicht für euch dieses eine Brot? In diesem einen Boot mit Jesus gibt es auch nur ein Brot, mit dem Jesus uns satt machen will. Und das ist er selbst. Wir haben nur dieses eine Brot. Wovon lebe ich? Das ist so die Frage, die für mich heute im Mittelpunkt steht. Wovon lebe ich? Und Jesus sagt hier seinen Jüngern, es gibt dieses eine Brot. Ihr habt nur dieses eine Brot. Aber versteht ihr nicht, dass das alles ist, was ihr in eurem Leben braucht? Und dabei geht es um die Frage, die hier im Markus-Evangelium auch eine ganz besondere Rolle spielt. Was gibt mir die Kraft in meinem Leben? Brot ist ja das, was Kraft gibt. Hier geht es nicht um die Frage, ist da Nutella drauf oder hast du lieber Honig oder Kirschmarmelade? Hier geht es um die Substanz meines Lebens, um die Frage, was gibt mir in meinem Leben tatsächlich die Kraft? Wovon kann ich leben, auch in den schwierigen Zeiten meines Lebens? Und da müssen sich die Jünger mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir haben nur dieses eine Brot, aber dieses eine Brot ist auch das, was wir brauchen. Und es gibt dazu immer Alternativen, klar. Und darüber spricht Jesus auch mit ihnen. Es gibt Alternativen und das ist hier ausgedrückt mit diesem für uns etwas rätselhaften Wort, der Sauerteig der Pharisäer und der Sauerteig des Herodes. Sauerteig ist ja ein ganz normaler Bestandteil beim Brotbacken. Wir nennen das heute, glaube ich, Hefe. Und nein? Okay, besprechen wir nachher. Besprechen wir nachher. Jedenfalls, und da bitte ich euch jetzt nochmal um Rückkopplung, war es relativ normal, mit Sauerteig zu backen. Und wenn von diesem ungesäuerten Brot die Rede ist, von dem Sauerteig, vor dem Jesus hier warnt, dann ist das in der Bibel immer ein Bild für das, was böse ist, was nicht gut ist in unserem Leben. Der Ausgangspunkt dieses Bildes liegt im Alten Testament beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Sie hatten damals diesen Auszug zu bewältigen mit vielen Menschen und es war ein schneller Auszug. Sie sollten dieses Land schnell verlassen. Das ist der Ursprung der ganzen Geschichte. Und deswegen wurde ihnen gesagt, Sauerteig braucht Zeit, um zu wirken, um den Teig zu durchziehen. Deswegen wurde ihnen gesagt, macht es mit ungesäuertem Brot, tut keinen Sauerteig dabei. Das war sozusagen der Ausgangspunkt. Aber schnell wird dann im Alten Testament deutlich, dass da auch noch mehr hintersteckt hinter diesem Bild und dass es etwas bedeutet von Trennung. Lasst den Sauerteig in Ägypten zurück und werdet zu einem Volk, das wirklich nur noch für Gott da ist. Und seit dieser Geschichte feiert das Volk Israel dieses Fest der ungesäuerten Brote. 7 Tage werden dann diese ungesäuerten Brote gegessen, jedes Jahr. Und in der ganzen Bibel ist das ein Bild dafür, dass Gott uns aufruft zu einem Leben, das sich nicht beeinträchtigen lässt von Einflüssen, die nicht gut für uns sind. Und das kommt auch im Neuen Testament an vielen Stellen zur Sprache. Und hier spricht Jesus, und die Jünger verstehen das ja erstmal nicht, von dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und es sind so zwei Pole, zwei Dinge, die scheinbar Kraft geben können, aber in Wirklichkeit mein Leben von der wirklichen Kraft Gottes, von dem Brot, das Gott mir geben will, abschneiden werden. Die Pharisäer waren damals die strengste religiöse Gruppe und in ihrer Religiosität, in ihrer Gesetzlichkeit haben sie den Kontakt zu dem lebendigen und zu dem wahren Gott aber verloren. Und deswegen wurde ihre ganze Frömmigkeit so etwas, was an anderen Stellen im Neuen Testament dann auch bei der Erklärung dieses Wortes Sauerteig der Pharisäer mit Heuchelei bezeichnet wird. Es trennt sich ab von dem wirklichen, lebendigen Gott, den man erleben kann und der mir begegnen will. Ganz kurz hier vor diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, sind die Pharisäer auch nochmal im Gespräch mit Jesus und sagen zu ihm, nachdem das alles passiert ist, 5000 Leute gespeist, 4000 Leute gespeist, die Pharisäer kommen an und sagen, also wenn du es wirklich bist, dann möchten wir jetzt ein Zeichen vom Himmel sehen. Sie konnten in ihrer Gesetzlichkeit keinen Zugang finden zu dem, was Gott vor ihren Augen getan hat. Und sie hatten irgendwo im Alten Testament gelesen, das muss ein Zeichen vom Himmel sein, was immer sie sich darunter vorstellten. Es passierte vor ihren Augen, dass Gott wirkte, aber sie konnten dazu keinen Zugang finden in ihrer gesetzlichen Religiosität. Und manchmal kann das so eng zusammenliegen, Frömmigkeit, totale Überzeugtheit und gleichzeitig ein ganz tief verwurzelter Unglaube. Manchmal scheinen Regeln und die Orientierung an bestimmten Vorgaben so hilfreich zu sein, auch gerade für Leute, die Christen sein wollen. Und Jesus sagt hier, passt auf, dass ihr euch nicht auf diesem Wege abschneidet von der wirklichen Erfahrung dessen, was Gott in deinem und in meinem Leben tun will. Und der andere Sauerteig, von dem Jesus hier spricht, ist der Sauerteig des Herodes. Bei Matthäus ist das der Sauerteig der Sadduzäer. Markus lässt das hier vielleicht mit Blick auf griechische Leser ein bisschen weg, weil er das vielleicht zu kompliziert findet. Die Sadduzäer waren eine Gruppe in dem Volk Israel, die nicht so streng waren, die irgendwie ein bisschen moderner dachten, bis hin dazu, dass sie an eine Auferstehung der Toten nicht glaubten und die sehr viel näher an der Obrigkeit waren. Die verstanden sich im Zweifel auch besser mit Herodes. Hier verwendet Markus dieses Wort Sauerteig des Herodes. Und darüber haben wir letzte Woche ja von Waldemar Saratschuk schon ganz viel gehört. Was gibt mir Kraft? Wir haben nur dieses eine Brot. Und Jesus ist der Mann, der mir in meinem Leben dieses Brot immer wieder geben will. Ich weiß, dass wenn man zu einer so großen Menge von Leuten spricht, und einige hören ja auch noch übers Netz zu, dass auch immer Leute dabei sind, die wissen, ich brauche im Moment ganz viel Kraft und ich habe diese Kraft nicht. Ich weiß nicht, wie ich die nächste Woche, wie ich die nächsten Tage überhaupt durchstehen soll in meinem Leben. Und Jesus ist heute hier, so wie er damals da war, und sagt dir, es gibt dieses eine Brot, das ich selber bin. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus im Johannesevangelium. Und ich bin bereit, dir diese Kraft zu geben. Wenn du dir vorstellen kannst, mit mir in dieses Boot zu steigen, mit mir unterwegs zu sein, und wenn du dich einlassen kannst auf mich, auf dieses eine Brot und anfängst, mir zu vertrauen. Und das zieht sich durch die ganzen Evangelien durch. Ganz am Schluss, am Ende des Johannesevangeliums, als diese vier Evangelien zu Ende sind, da gibt es nochmal diese Geschichte, wo die Jünger an diesem See sind. Sie waren auch in einem Boot ohne Jesus. Sie haben die ganze Nacht nichts gefangen. Sie sind müde und verzweifelt. Und als sie ans Ufer anlegen, da steht da ein Mann, und der hat ein Kohlenfeuer und der hat Brot und Fisch für sie. Das ist Jesus. Ich weiß nicht, aus welcher Nacht du kommst oder in welcher Nacht du herumstocherst mit deinem Leben. Ich bin manchmal ganz schön kraftlos. Und ich merke manchmal, mit wie vielen Dingen ich versuche, mich irgendwie satt zu machen, aufzubauen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und ich möchte immer wieder erleben, dass es bei allem, was in meinem Leben sich abspielt und bei allem, was mein Leben auch ausmacht, an Gutem, an Schönem, an Dingen, die ich genieße, ein Brot gibt, das die tatsächliche Substanz meines Lebens ausmachen kann. Gerade dann, wenn ich merke, meine Kraft geht zu Ende. Und Jesus möchte hier mit seinen Jüngern ja nicht nur erreichen, dass sie irgendwie überleben und mit ihrem Leben klarkommen. Manchmal kann das schon das Größte sein, wenn man ganz tief in der Krise steckt. Aber das haben wir ja letzte Woche von Waldemar Saratschuk gehört. Das ist nicht das Ziel, das Jesus hat, dass du einfach nur satt bist, so wie die Leute damals satt waren, die 5000, und es waren noch ein paar Körbe übrig. Sondern Jesus möchte meinem Leben die Kraft verleihen, etwas zu bewirken, was über mein eigenes Leben hinausreichen kann. So wie uns das diese Leute, die wir hier erlebt haben in den letzten Wochen, auch mit ihrem eigenen Leben gezeigt haben. Jesus möchte, dass ich mit ihm in dieses Boot steigen kann, mich sogar lösen kann aus meinen eigenen Verhältnissen und aus der Sorge um mich selbst und um alle Probleme, die da ja auch gelöst werden müssen, dass sogar Kraft dafür da ist, ans andere Ufer unterwegs zu sein und Menschen zu begegnen, die noch darauf warten, von dieser guten Nachricht zu hören oder die auf andere Weise einfach in Not sind und Hilfe brauchen. Jesus ist der Mann, der immer schon auch irgendwie an diesem anderen Ufer ist, so wie wir das am Ende des Johannesevangeliums lesen, der schon da ist und der auf uns wartet und der da schon dieses Brot für uns hat. Wir haben nur dieses eine Brot. Jetzt gehen wir auf die nächste Folie und schauen uns dieses Gespräch noch mal ein bisschen genauer an, denn es ist in der Tat ja nicht so ganz leicht zu verstehen. Also die Jünger haben eben kein Brot. Jesus merkt, dass sie darüber reden. Und dann erinnert er sie an diese beiden Begebenheiten, die jetzt stattgefunden hatten. Habt ihr schon vergessen, wie ich die 5 Brote an 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da gefüllt? Sie antworteten, 12. Und denkt an die 7 Brote, die ich an die 4000 Menschen verteilt habe. Wie viel blieb damals übrig? Sie antworteten, 7 Körbe voll. Und da versteht ihr immer noch nicht, fragte sie Jesus. Also ich denke, das eine, was natürlich hier sofort auf der Hand liegt, ist, dass Jesus ihnen nochmal sagt, wart ihr nicht zufällig dabei, als wir 5000 Leute satt gemacht haben, mit ganz, ganz wenig? Und habt ihr nicht gemerkt, das kann nicht nur einmal passieren, das kann sogar 2-mal passieren? Und jetzt sind sie wieder da und jetzt haben sie ein Brot auf 13, was vergleichsweise viel ist, wenn man es mit dem vergleicht, was sie vorher hatten. Wie könnt ihr euch Sorgen machen ums Essen? Das ist in der Tat verblüffend, wie viel man erleben kann, wie viel man erfahren kann. Und ich denke, es sind viele hier, die wissen, ich habe auch schon viel erlebt, ich habe auch schon viel erfahren, aber ich habe auch immer wieder erlebt, wenn ich dann in der nächsten Situation bin, dann ist das eigentlich fast genau wie vorher. Dann ist das irgendwie, dann bin ich wieder genauso ratlos. Und Jesus ringt hier in gewisser Weise mit seinen Jüngern auch um diese Frage. Und es ist schön, dass Jesus mit seinen Jüngern trotzdem unterwegs ist und ihnen auch trotzdem in dieser Situation begegnet. Ich glaube aber, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter, auch hinter der Art, wie Jesus das hier erzählt, mit diesen beiden Speisungen. Es ist in der Tat eigenartig, dass es diese beiden Geschichten gibt und auch beide erzählt werden. Wäre das so, dass Markus-Evangelium von den 4.000 erzählt und Matthäus-Evangelium von den 5.000, dann würden ja viele sagen, naja, das war in Wirklichkeit eine Geschichte, da sieht man es mal wieder, die Evangelien widersprechen sich irgendwie. Hier ist es aber bei Markus und bei Matthäus so, dass beide diese beiden Begebenheiten erzählen und dieser Begegnung auch nochmal deutlich macht, dass Jesus hier tatsächlich auf beide Begebenheiten gesondert Bezug nimmt. Und deswegen glaube ich, dass beide auch nochmal eine eigene Bedeutung haben. Und wenn man das verstehen will, ist es gut, sich klarzumachen, dass das Markus-Evangelium hier im 8. Kapitel auf einen großen Wendepunkt zuläuft. Im 9. Kapitel ist Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Die Jünger sehen ihn in seiner Herrlichkeit. Das ist wie so ein Zwischenhöhepunkt in diesem ganzen Evangelium. Und der große Wendepunkt ist der, dass Jesus ab diesem Kapitel hier anfängt, seinen Jüngern zu sagen, mein Weg geht ans Kreuz. Bis dahin war Jesus vielleicht irgendwie noch das, was er ja auch in gewisser Hinsicht war, der Messias, der zu seinem Volk Israel kommt, der sie dazu aufruft, sich wieder neu zu Gott zu bekehren und der ihnen sagt, Gott ist bereit, euer Reich, sein Reich mit euch zu bauen. Und hier bis zum Kapitel 8, bis zur Hälfte des Markus-Evangeliums wird deutlich, diese Botschaft wird nicht angenommen. Jesus hat sie verkündigt, Jesus hat sie beglaubigt, es sind die unglaublichsten Dinge passiert und hier in Markus 9 wird deutlich, diese Botschaft wird nicht angenommen. Gott hat, wie das der Hebräerbrief sagt, hatte schon so lange über die ganze Geschichte hinweg vielfältig und auf vielerlei Weise zu Menschen geredet, durch Propheten. Jetzt kommt sein eigener Sohn und die Botschaft wird nicht angenommen. Und deswegen fängt Jesus an, seinen Jüngern zu erklären, dass er das tun wird, weshalb er auch eigentlich auf diese Erde gekommen ist. Er geht ans Kreuz, um für die Schuld aller Menschen zu bezahlen und einzutreten, die diese Botschaft nicht angenommen haben. Obwohl es dafür eigentlich gar keine Entschuldigung geben kann. Obwohl, wie die Bibel sagt, es manchmal schon eigentlich reichen würde, sich nur die Welt anzugucken, sich nur die Natur anzugucken, um an Gott zu glauben. Obwohl doch schon so viel gesagt worden ist, gibt es keinen Zugang. Und deswegen geht Jesus ans Kreuz. Und das bedeutet auch, dass jetzt diese ausschließliche Orientierung auf dieses eine Volk Israel sich weitet und Jesus anfängt klarzumachen, das, was ich tue, das wird sich auf alle Menschen beziehen, auf die ganze Menschheit. Und in dem, was ich jetzt tue, soll nicht nur ein Volk gerettet werden, sondern alle Völker gerettet werden, auch die, die am anderen Ufer sind. Und wenn man jetzt diese beiden Speisungen vergleicht, dann ist es interessant, dass Jesus seine Jünger hier auf die Zahlen hinweist. Und er sagt zu ihnen, also wie war das nochmal bei den 5.000 und wie war das nochmal bei den 4.000? Und da sagt er ihnen, einmal waren es 5 Brote und da blieben 12 Körbe übrig. Und bei den 4.000, gut aufgepasst, 7 Körbe, die übrig blieben und 7 Brote. Und vielleicht, wenn ihr diese Geschichten schon mal gelesen habt, auch aufgefallen, in der ersten Geschichte geht es viel stärker um das, was Menschen selber tun können und sollen, um menschliche Verantwortung. Und das ist auch ein bisschen das Symbol, das in dieser Zahl 5 in der ganzen Bibel liegt. Die Jünger, Jesus sagt den Jüngern, macht ihr die Leute doch satt? Es ist ihre Rolle, ihre Aufgabe, in der Jesus ihnen dann zu Hilfe kommt. Und am Ende bleiben diese 12 Körbe übrig. Und 12 ist in der ganzen Bibel die Zahl für das Volk Israel. Und so ist im Markus-Evangelium diese Szene mit dieser Speisung der 5000 sozusagen der große Schlusspunkt, der letzte Punkt, wo Jesus sich nochmal an dieses ganze Volk Israel wendet mit seiner Botschaft, die aber nicht angenommen wird. Und diese beiden anderen Zahlen bei der Speisung der 4000, das sind Zahlen, die deuten an, dass es jetzt nicht mehr nur um dieses Volk Israel geht. Es geht auch nicht mehr um das, was Menschen tun können in dieser Zahl 5, sondern es geht um das, was Gott tut. Es ist diese Zahl der göttlichen Vollkommenheit 7, die da jetzt im Mittelpunkt steht, sowohl bei den 7 Broten als auch bei den 7 Körben. Und es sind 4000 Menschen und die Zahl 4 ist in der Bibel die Zahl, die sich auf die ganze Welt, es ist die Zahl der Erde, es ist die Zahl der ganzen Welt. Und es gibt viele kleine Geschichten und Begebenheiten, die zeigen, wie sich jetzt hier im Markus-Evangelium im 8. und 9. Kapitel diese Perspektive verwandelt und Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist in eine ganz andere Richtung. Und wir wissen, wie schwer es den Jüngern gefallen ist, sich auf diese Perspektive einzulassen. Es gibt eine ganz kleine Begebenheit in Markus 7, die steht ganz kurz vor dieser Geschichte von einer Frau aus Syrien. Deborah Weiss hat hier gepredigt, ist noch nicht so lange her, über diese Geschichte von dieser Frau, die zu Jesus kommt. Sie gehört nicht zum Volk Israel, aber ihre Tochter ist krank. Sie bittet Jesus, diese Tochter zu heilen. Und da geht es genau um dieses Thema. Und Jesus sagt ihr da, ich bin doch gesandt zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Und dann lässt Jesus dieses Gespräch zu, in dem die Frau ihn schließlich überzeugt, dass er auch ihre Tochter heilen wird. Und sie geht nach Hause und ihr Kind ist gesund. Das ist auch so eine Geschichte, die genau diesen Wendepunkt klar macht, wo deutlich wird, ab jetzt geht es nicht mehr nur um das Volk Israel, sondern jetzt geht es um die ganze Welt, die erreicht werden soll, die Universalität des Glaubens. Und interessanterweise, in diesem Gespräch, das die beiden dann führen, geht es auch ums Brot. Jesus sagt zu ihr, es ist doch nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hündlein hinzuwerfen. Und die Frau antwortet dann, ja, aber es essen ja auch die Hündlein von dem Brot, das von dem Tisch der Kinder herunterfällt. So eine demütige, kluge Antwort. Und Jesus sagt zu ihr, um dieses Wortes hin, geh nach Hause, deine Tochter ist gesund. Und dann kommt diese Speisung der 4000 und es ist quasi so, als wenn Jesus jetzt genau das tun würde. Er nimmt dieses Brot und es ist nicht mehr nur für das Volk Israel, es ist jetzt für die ganze Welt. Es wird jetzt an diese 4000 verteilt und es bleiben diese vollkommenen 7 Körbe übrig. Und mich hat es persönlich sehr berührt, dass wir gestern Abend hier bei diesem Herzschlag-Gottesdienst sein konnten mit einer ganzen Reihe von Leuten und dass wir nochmal die Chance hatten, auch in so einer etwas anderen Form gemeinsam das Brot zu brechen, hier Abendmahl miteinander zu feiern. Und es war ja, wie wir dann gelernt haben, auch in der Tat ungesäuertes Brot, das wir da gebrochen haben, weil Jesus eben das seinen Jüngern hier sagt, ich bin gesandt, damit alle Menschen auf der Welt diese gute Nachricht hören können. Und das geht nur dadurch, dass ich diesen Weg ans Kreuz gehe und dass ich sterbe. Und ich fand es sehr schön, dass wir gestern Abend ganz viel über dieses Kreuz nachgedacht haben. Wir haben Jesaja 53 gelesen. Wir sind diesen Weg ans Kreuz nochmal so mitgegangen. Wo Jesus uns zeigt, was er tut. Wo Jesus uns das Herz dieses Gottes zeigt, der bereit ist, selbst zu sterben, alles hinzugeben, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und alle, die nicht dabei waren, müssen nicht traurig sein, nicht nur, weil bald schon wieder ein neuer Herzschlag-Gottesdienst kommt. Nächsten Sonntag ist wieder der erste Sonntag im Monat und dann werden wir hier gemeinsam dieses Brot feiern. Das ist so, als an diesem Tisch gibt uns Jesus dieses eine Brot. Wir haben nur dieses eine Brot. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus, sagt der erste Korintherbrief. Es ist dieses eine Brot und es ist dieser eine Kelch. Ich kannte mal einen Bruder, der war so durchdrungen von diesem Gedanken, das eine Brot, der eine Kelch. Er sollte dann das Abendmahl austeilen und jetzt standen da aber 4 Kelche, weil die Versammlung etwas größer war. Und er hat sich dann spontan entschlossen, die 3 Kelche zur Seite gestellt und nur einen Kelch rumgegeben. Alle waren etwas verwirrt, es war auch nicht unbedingt praktisch. Ich fand es im Grunde aber sehr sympathisch, dass er diesen Gedanken mal so nach vorne stellen wollte, obwohl er da natürlich ein bisschen das Symbol mit der Wirklichkeit verwechselt hat. Es geht nicht um die buchstäbliche Zahl der Kelche oder der Brote, aber dieser Gedanke ist einfach richtig. Wir haben nur dieses eine Brot und an diesen einen Tisch lädt uns Jesus immer wieder neu ein. Und er möchte damit unseren Hunger stillen und nicht nur unseren Hunger, sondern den Hunger der ganzen Welt. Deswegen ist die Gemeinde immer auf dem Weg auf die andere Seite des Ufers. Schon im Alten Testament war das klar, dass durch dieses eine Volk, das immer in Gottes Augen etwas ganz Besonderes bleiben wird, Gott aber den Plan hatte, die ganze Welt zu erreichen und alle Völker zu segnen. Und in dieser Universalität ist die Gemeinde Jesu unterwegs bis heute und ich freue mich, dass wir das hier auch in der Gemeinde, in der Begegnung mit Menschen aus vielen Kulturen, aus allen sozialen Schichten gemeinsam immer wieder erleben und feiern können. Und ich habe gestern Abend noch mal eine Geschichte gehört, die mich sehr berührt hat und ich habe Helga vorhin gefragt, ob ich sie auch noch mal erzählen darf, weil sie auch mit diesem einen Brot zu tun hat. Sigi hat das gestern Abend erzählt, denn er war an dieser Geschichte beteiligt. Es ist eine Alpha-Kurs-Geschichte. Der Alpha-Kurs startet ja auch demnächst wieder bei uns. Und da reden Menschen über den christlichen Glauben. Der Glaube wird auch erklärt für Leute, die noch nicht so genau wissen, was das bedeutet. Aber da passiert immer viel, viel mehr. Und so war es auch hier. Helga ist zu dem Zeitpunkt unterwegs gewesen im Hospiz. Und da gab es einen jungen Mann, der davor stand zu sterben. Und Sigi hat im Alpha-Kurs ein Brot gebacken, so ein wunderbares Brot mit Pinienkernen. Ich weiß nicht genau, ich will jetzt nicht noch einen Backfehler machen hier, ich sage jetzt nicht mehr dazu. Aber ich habe verstanden, es hatte was mit Pinien zu tun. So, und wenn Sigi was macht, dann gibt es auch immer viel, es blieb auch was übrig. Und Helga hat dann gefragt, ob sie von diesem Brot was mitnehmen darf in das Hospiz. Und sie hat es dann diesem jungen Mann gebracht. Und der hat ihr dann gesagt, also dieses Brot, das ist genau die Art von Brot, die es bei mir zu Hause auch immer gegeben hat, in meiner Familie. Aber meine Familie besucht mich nicht mehr. Sie kommen mit der Krankheit, die ich habe und an der ich sterben werde, nicht zurecht. Aber vielleicht kannst du mit diesem Brot zu meiner Familie gehen, nach Köln, und es ihnen bringen und sie von mir grüßen. Und dann haben die beiden das tatsächlich möglich gemacht. Es wurde noch mehr gebacken. Und Helga hat sich dann auf den Weg gemacht in dieses Abenteuer. Das ist auch so eine andere Seite des Ufers zu wildfremden Menschen und ihnen dieses Brot gebracht. Und das wurde zu einer Möglichkeit der Versöhnung für diese Familie. Sie sind dann in dieses Hospiz gekommen und haben da gemeinsam mit diesem Sohn nochmal zusammen dieses Brot gegessen und er ist bald darauf gestorben. Und nach einem Jahr hatte die Familie den Wunsch, nochmal diesen Todestag auch im Hospiz mit diesem Brot zu begehen. Wir haben nur dieses eine Brot und es ist das Brot, mit dem Jesus uns in diese Welt ausschicken will, um seine Nachricht von der Möglichkeit der Vergebung, von der Annahme, unabhängig von dem, was passiert ist, unabhängig von Schuld und Scham weiterzugeben. Und es ist so gigantisch, dass das bis heute passiert. Und deswegen, und jetzt kommt die letzte Folie, wäre es so schön, wenn wir dafür Augen und Ohren hätten. Denn das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern sagt. und wo Jesus quasi verzweifelt ist. Ihr habt doch Augen, warum seht ihr das nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr das nicht? Warum ist euer Herz so hart? Und es ist im Markus-Evangelium so, dass man das sehen kann, wie das immer weitergeht. Schon in Markus 3, Vers 6 sind als erstes die Frommen, die Pharisäer, machen dicht. Sie gehen raus nach einem Wunder, das Jesus getan hat, und sie wollen ihn ab diesem Tag töten. Das steht in Markus 3, Vers 6. In Markus 6, Vers 6 ist Jesus in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Und da wird genau das Gleiche gesagt. Die Leute waren nicht offen. Sie hatten keine offenen Augen und Ohren für das, was Jesus tat. Und jetzt sind es die Jünger selber im Boot. Und Jesus sagt ihnen genau das Gleiche, was er ein paar Kapitel vorher zu ihnen über das allgemeine Volk Israel gesagt hatte. Augen haben und nicht sehen, Ohren haben und nicht hören. Und ich möchte vielleicht eins sagen, auch an diejenigen gerichtet, die hier sitzen oder die zuhören und denken, was sind das für gläubige, überzeugte Leute? Ich sehe die hier auf der Bühne, die Hände sind erhoben. Was sind das für gläubige Leute? Wir sitzen alle in diesem gleichen Boot. Und egal, wie gläubig du bist, jeder von uns ist immer wieder neu darauf angewiesen, dass Jesus uns berührt und unsere Augen und unsere Ohren öffnet. Und denk nicht, sie kommen von einem anderen Stern hier. Nein, wir sind von uns aus, ist, glaube ich, jeder von uns genauso ungläubig und manchmal auch taub, wie das jeder andere ist. Aber es ist toll, dass Jesus bereit ist, uns in seinem Mitleid immer wieder zuzuwenden. Und das wird hier so deutlich. Jesus ringt darum. Deswegen ist er auch so zornig. Er verzweifelt fast mit uns daran. Aber umgeben ist dieser Bericht von einem Wunder, wo Jesus die Ohren eines Taubstummen auftut, und einem Wunder, das danach kommt, wo Jesus einen Blinden in Bethsaida heilt. Und in beiden Geschichten kann man sehen, wie Jesus sich Mühe gibt. Das sind nicht solche Plöppwunder, sei geheilt und fertig, sondern Jesus wendet sich diesen Leuten zu. Er legt die Hände an, er bereitet einen Brei zu. Das geht schrittweise. Und dazwischen steht dieser Vater mit seinem Sohn, der diesen tauben und stummen Geist hat, als sie von dem Berg heruntergekommen sind. Und die Jünger haben keine Kraft, ihm zu helfen. Jesus sagt nachher zu ihnen, wisst ihr, das geht nur mit Gebet und Fasten. Das bedeutet, hier ist etwas nötig, was die Bereitschaft bedeutet, mitzugehen, mitzuleiden, Dinge auszuhalten. Und dann können die Augen aufgehen und die Ohren geöffnet werden. Dann kann Kommunikation wieder stattfinden, auch in Familien, auch zwischen Vätern und Söhnen und Müttern und Töchtern. Und dann dürfen wir erleben, dass wir zu Augen- und Ohrenzeugen werden. Und das ist das, was Petrus dann später im zweiten Petrusbrief sagt, in Bezug auf dieses Erlebnis, das sie dann mit Jesus auf dem Berg hatten. Wir sind Augenzeugen davon geworden. Und es ist so schön, und ich freue mich, wenn das Team jetzt nach vorne kommt. Das ermutigt mich so sehr, wenn ich hier sonntags hinkomme und ich treffe auf Menschen, die sind keine Heiligen, das sind Menschen wie ich. Das sind Menschen, die mit ihrem Leben ringen, die manchmal ganz tief unten sind. Aber die haben es erlebt, dass Jesus dieses eine Brot für sie ist. Und die sind Augen- und Ohrenzeugen davon, dass Jesus bis heute bereit ist, Wunder zu tun, in unser Leben einzugreifen und dass er uns mit diesem einen Brot Kraft geben will. Und ich freue mich, dass das Team jetzt auch noch ein Lied für uns hat, das uns einlädt, ganz bewusst an diesen Tisch zu kommen, an diesen Altar zu kommen. Das ist das gleiche Wort in der Bibel, Altar und Tisch, an dem Jesus dieses eine Brot für uns hat. Im Hebräerbrief heißt es ganz am Schluss im 13. Kapitel, es gibt einen Altar, und zu dem kannst du nur kommen, wenn du bereit bist, das andere wegzulassen. Die Äußerlichkeiten, die Gesetzlichkeiten, das, was dein Leben zerstört Und dann hast du ein Recht, durch Jesus an diesen Altar zu kommen und von diesem Brot zu essen. Und ich möchte einfach diejenigen, die sagen, ja, ich möchte diesen Schritt für mich gehen, einladen, jetzt vielleicht während dieses Liedes, dass ihr mitsingen könnt, aber vielleicht auch einfach anhören könnt, nochmal aufzustehen und ganz bewusst innerlich auch diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ja, Jesus, ich möchte von diesem einen Brot leben, das du für mich hast. Ich möchte zu deinem Tisch, zu deinem Altar kommen. Und ich bin mir sicher, dass auch Leute zuhören, die diesen Schritt noch nie getan haben. Und dann ist heute ein guter Tag, ein guter Sonntag, um zu sagen, ja, ich gehe jetzt diesen Schritt auf diesen Altar zu. Du kannst hier nach vorne kommen, die Menschen, die hier gebetet haben, sind noch da. Vielleicht hast du in deinem Leben eine Situation, wo du weißt, hier brauche ich einfach Kraft, die ich in mir selbst nicht finde. Dann nimm jetzt diese Gelegenheit, steh an deinem Platz auf und wenn du möchtest, dann komm hier nach vorne und finde nochmal Menschen, die das mit dir im Gebet vor Gott festmachen. Amen.